Christus, öffne du auch uns unsere Herzen und Ohren, dass wir uns auf dich ausrichten können. Hilf uns, das abzulegen, was uns noch so umtreibt, damit wir gestärkt werden und ermutigt für die kommenden Tage. Amen. Klartext spricht Gott. Der Predigtext für heute ist aus dem 2. Korintherbrief. Der fängt ziemlich steil an. Gott ist mein Zeuge, dass wir niemals etwas anderes sagen als das, was wir wirklich meinen. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den wir euch verkündigt haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm, und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Jesus Christus, und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf: wir sind sein Eigentum. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sichtbares Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Der Hintergrund für diese Aussagen des Paulus ist, er hatte im ersten Brief an die Korinther geschrieben: ich werde bald zu euch kommen. Es hat aber nicht geklappt. Zweimal, schreibt er, hat er den Versuch unternommen, nach Korinth zu reisen, um dort die Gemeinde zu besuchen und auch gleich noch ein paar einzusammeln für die Reise nach Judäa, aber das ist immer gescheitert. Und dann schreibt er im Vers vor unserem Text: bin ich denn wirklich leichtfertig gewesen, als ich diese Reise geplant habe? Entscheide ich etwas selbst, was ich für richtig halte, ohne nach Gottes Willen zu fragen? Gehöre ich zu den unzuverlässigen Leuten, die sagen Ja, wenn sie Nein meinen? Es steht also die Frage im Raum: bin ich zuverlässig? Oder frage ich mir bei meinen Planungen nach den Plänen Gottes für mich? Also bin ich vorschnell mit meinen Plänen und meinen Zusagen darüber? Und es ist ja ein Unterschied, ob ich für mich einen Plan mache und sage, ah, so würde ich es gern machen, und den für mich behalte, oder ob ich den weitersage, ob ich den mitteile und dadurch Hoffnungen wecke. Lass uns das im Hinterkopf behalten. Die Frage: kann man sich auf das verlassen, was ich sage? Ist eine Zusage und eine Absage? Ein Ja und ein Nein, ein Nein. Und jetzt kommt was, was Paulus oder was wir in der Bibel öfters finden. Wir haben eine Fragestellung und dann kommt eine Argumentation. Und ganz oft passiert es, dass man sich auf die Argumentation stürzt und dann die Frage vergisst. Berühmtestes Beispiel: der barmherzige Samariter. Behaupte ich, kennt jeder hier im Raum. Und wer weiß, warum diese Geschichte erzählt wurde? Was ist die Grundfrage, die dahinter steht? Das wissen dann, da tun wir uns schwer. Ich weiß noch, der Guido Baldes, der Bibellehrer, hat uns als Prediger da mal herausgefordert und uns die Frage gestellt: wisst ihr, wie wir rumgeeiert haben, bis irgendeiner drauf kam? Die Grundfrage, bitte? Das ist die Zwischenargumentation. Die Grundfrage, die gestellt wird: wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist die erste Frage, die gestellt wird. Und dann folgt die Argumentation. Dann kommt aber und so weiter. Aber die Grundfrage ist eine ganz andere. Und so ist es hier auch. Wir haben eine Argumentation und dürfen aber die Frage, die eigentlich am Anfang steht, dabei nicht aus dem Blick verlieren. Also, jetzt kommt Paulus mit dem Beispiel um die Ecke. Das ist mein Punkt 1. Gott redet Klartext. Wir bereiten uns jetzt gerade auf Weihnachten vor. Das brauche ich euch nicht mehr erzählen. Es ist ja schon halb Weihnachten hier. Ja, und Heiligabend feiern wir die Geburt Jesu. Gott spricht in diese Welt. Nicht wie im Alten Testament, so durch die Propheten immer mal wieder. Auch nicht durch die Priester im Alten Testament. Da war ja die Methode, dass der führende Herrscher zum Hohepriester geht und Gott befragt durch das Los, durch den Hohepriester. Auch nicht durch Gesetze, wie sie Mose bekommen hat. Das Wort, das Gott dieses Mal in die Welt spricht, es hat einen Namen. Und dieses Wort heißt Jeshua HaMashiach oder auf Griechisch Jesus Christus. Johannes drückt es mal so aus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In Jesus wird Gott Mensch, in diesem hilflosen Baby. Er wuchs ganz normal als jüdischer Junge auf, ohne irgendwelche Besonderheiten, ganz normal beschnitten, lernte ganz normal lesen, schreiben, rechnen, wie jeder jüdische Junge, lernte die Tora und besuchte die Pilgerfeste in Jerusalem. Ab einem bestimmten Alter mit Papa und Mama. Auch als Erwachsener lebte Jesus ganz normal wie ein Jude. Und da gehörten eigentlich die Reise, also die Pilgerfeste, mit ganz normal zum Jahresablauf bei ihm. Ihr könnt das alles auch nachlesen. Jesus predigte den Menschen dann von Gott, wie sie zu ihm kommen, viele Reden, viele Gleichnisse. Jesu gehen eben dann dieser Frage nach. Und damit es auf jeden Fall gelingt, geht er her und erfüllt selbst die Bedingungen. Ja, es gibt Bedingungen, um die Ewigkeit zu kommen. Und Jesus erfüllt sie. Sagt es auch mal, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Ja, also die Anforderungen, die Bedingungen, die das Gesetz stellt. Und da wir das nicht hinbekommen, tut es Jesus für uns. Dafür wird er getötet, um unsere Unfähigkeit auszugleichen. Fromm ausgedrückt, um unsere Schuld, sprich Sünde, die wir angesammelt haben, zu bezahlen. Und hier sagt Paulus, das ist Gottes Ja zu uns. In der Person Jesu Christi sein Ja zu dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es schließt die ganze Schöpfung mit ein. In der Person Jesu wird sein Ja zu den Menschen, zu uns Menschen, sein Ja zu jedem von uns greifbar und sichtbar. Und das bei Gott nicht mal so und mal so. Also mal Ja und Nein und vielleicht Ja und Nein zugleich. Kennt ihr das? Du stellst jemandem eine Frage, wo du eigentlich denkst, da gibt es nur ein Ja und ein Nein, was anderes gibt es nicht. Und wie antwortet der? Jein. Oder ja, aber. Also irgendwie wird das Ja eingeschränkt. Und sowas gibt es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es kein Jein oder kein Ja, aber. Sondern Gottes Ja steht in Jesus. Alles das, was Gott tut, können wir nur dankbar im Glauben annehmen. Wie es dann in unserem Text heißt, wir antworten zur Ehre Gottes mit Amen. So ist es. Das ist Gottes Klartext. Jetzt haben wir diese Aussage von Paulus am Anfang, warum er dann so argumentiert. Bin ich im Gegensatz zu Jesus, den ich ja verkündige, unzuverlässig und kann man sich auf meine Aussagen nicht verlassen? Das ist die Frage. Und das verneint, das ist mein Punkt 2, unser Klartext. Paulus verneint das für sich und sagt, Gott ist mein Zeuge. Wie gesagt, das ist ja so dieser steile Einstieg in den Text, dass wir niemals etwas anderes sagen als das, was wir wirklich meinen. Paulus stellt also für sich den Anspruch, dass auf sein Wort, auf das, was er sagt, absolut Verlass ist. Wenn er etwas sagt, dann meint er es genau so. Wenn er also sagt, ich werde zu euch kommen, dann ist es die feste Absicht, das auch zu tun. Und wenn ihm dann jemand vorwirft, es nicht gehalten zu haben, und man kann den Abschnitt, also wenn man den ganzen Abschnitt davor komplett liest, wirklich genauso verstehen, dass dieser Vorwurf im Raum steht. Ja, du hast doch zugesagt zu kommen und jetzt ist schon, was weiß ich, 2,5 Jahre her und du bist immer noch nicht da gewesen. Ja, die sind ja nicht mal schnell ins Flugzeug und dann mal rüber geschattet und wieder heim. Die waren ja ein paar Wochen unterwegs, zu wohin wollten. Und gerade gegenüber den Korinthern hat ja Paulus da sowieso ein Rechtfertigungsproblem. Die haben ihn ja immer mal wieder in Frage gestellt und haben seine Autorität auch als Apostel angezweifelt. Also mit denen hat er wirklich zu tun gehabt. Und das ist vielleicht was, was viele von uns hier im Raum auch kennen. Dieses, ganz egal ob privat oder auf der Arbeit, dieses ständig hinterfragt werden. Ja, sich ständig rechtfertigen zu müssen für seine Arbeit oder für das, was man tut. Ich persönlich empfinde sowas unheimlich anstrengend. Geht vielleicht nicht jedem so, aber ich finde es anstrengend, wenn ich mich ständig rechtfertigen muss. Zum Teil habe ich das selbst erlebt. Ich kenne da noch mehr von Kollegen, die ständig in dem Druck waren, sich rechtfertigen zu müssen. Und ich kenne es aus vielen Situationen, unter anderem auch aus dem Sozialwesen. Ja. Dann haben wir ein paar Fachleute da. Dokumentation heißt dann das Zauberwort. Ich war in den 90er Jahren dabei, als das damals anfing. Plötzlich einer im Jugendhaus, das ich geleitet habe, aufgetaucht und ihr müsst jetzt dokumentieren, was ihr tut. Hat vorher kein Menschen interessiert. Also schon interessiert, aber nicht so. Es nannte sich dann damals Qualitätssicherung. Das war das offizielle Wort. Ja. Ich weiß nicht, was ihr heute verwendet, Nicole, was da heute die Worte sind für sowas. Ja. Aber im Endeffekt, ich möchte gar nicht diskutieren, wie sinnvoll oder wie notwendig das ist immer so eine Sache. Aber der Punkt ist, es ist eine Form von Rechtfertigung. Je nachdem, wie ich das wahrnehme, auch, dass ich ständig hinterfragt nehme. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie lese und wie höre ich die Dinge natürlich. Aber es hinterfragt mich. Ja? Und das kostet dann viel Kraft und viel Zeit, die anderweitig fehlt. In der Zeit, wo der Paulus sich gegenüber den Korinthern rechtfertigt, weil er in beide Briefe relativ ausführliche Abschnitte schreiben muss, da muss er sich ja einen Kopf drüber machen, hätte er auch entspannt 2 Predigten halten können auf der Straße. Ja, und wenn ich sehe, wie viel Zeit ich als Jugendreferent mit Anträgen, mit Berichten und so weiter, mit seitenweise, ja, stapelweise, im Laufe der Zeit verwendet habe, habe ich immer gedacht, für die Arbeit, wo ich da investiert, könnte ich eine Freizeit mehr machen im Jahr. Ja, und hatte immer so das Gefühl, ja, es wird ständig dann hinterfragt, was mache ich, oder irgendein System muss befriedigt werden. Und es gibt viele Menschen, behaupte ich, die können davon ein Lied singen. So, und jetzt gibt es es aber ja auch in Familien. Ja, dass Eltern oder Großeltern Kinder oder Enkel immer misstrauisch hinterfragen und immer kritisch beäugen, was die jetzt so treiben. Und das ist lästig, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich dann den Text lese, hat es andererseits wieder was Tröstliches. Das gab es schon immer. Das ist also keine neumodische Entscheidung, hat schon Paulus vor 2000 Jahren mitgerungen. Aber die Frage, die im Raum steht, die dann im Raum steht, ist: Kann ich mich auf diese Person verlassen? Kann ich der trauen? Kann ich der vertrauen? Ist diese Person zuverlässig? Ich weiß noch, Bruder Heiko Grimmer hat mal erzählt, also der war früher Leiter bei uns im Missionswerk bei Licht im Osten, und er hat erzählt, zu Sowjetzeiten, da haben sie einen Verwalter gesucht für so eine, fällt mir das Wort nicht ein, wie die große landwirtschaftliche Genossenschaft, ja, Kolchose, das war Thüringen in Russland, ja, egal, ihr wisst, von was ich rede, diese große Ding, LPG meinetwegen, einen Verwalter gesucht, einen ehrlichen, zuverlässigen Mann, und da ist ihnen keiner eingefallen, und dann haben sie festgestellt, da ist so ein komischer Christlicher, ja, und von dem wussten sie, auf den ist Verlass. Und den haben sie eingeladen, die Verwaltung zu übernehmen, weil sie wussten, der dreht keine krummen Dinger. Ein Zeugnis, oder? Also, ist diese Person zuverlässig in Aussagen und dann auch in ihrer Handlung? Jesus erzählt mal eine Geschichte. Ein Mann hat zwei Söhne. Und er sagt zum einen: Geh in den Weinberg arbeiten. Sagt: Ah ja, klar, mache ich. Und dann fällt ihm ein, eigentlich habe ich gar keine Lust und geht nicht hin. Nee, und er geht genauso zum anderen Sohn. Und der sagt: Ach nee, ich habe überhaupt keine Lust, mach doch deinen blöden Weinberg allein. Und dann überlegt er sich und sagt: Ach, es ist mein Vater, und geht hin und macht's. Jesus stellt dann die Frage, wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte. Ist eigentlich simpel. In unserem Kontext ist es wichtig, ist es eigentlich ganz witzig, wenn man das auf das Thema Zuverlässigkeit anwendet, keiner von beide. Ja, weil der eine sagt ja und macht es nicht, der andere sagt nein, macht es nicht. Nein, ist mir der lieber, der es dann macht hinterher. Logisch, aber das kann ja auch mal in eine blöde Situation reinführen. Papa sagt: Okay, ich habe zwei Söhne, ich brauche auch zwei Arbeiter, es macht nur einer. Und stellt einen an. Ja, oder zwei stehen an der Kreuzung. Eva und ich stehen an der Kreuzung. Eva winkt mir: Fahr du. Ich schüttel den Kopf. Und dann überlege ich es mir anders und fahre trotzdem. Ja, dann knallt's. Ja, ungünstig. und so. Also, es gibt Situationen, da ist es blöd. Und es wirft mich jetzt auf mich zurück, ja, ist eigentlich auf das Verlass, was ich sage. Ist Wahrheit in uns? Ist Wahrheit in dem, was ich sage, oder gebe ich Anlass, mir zu misstrauen? Es ist ja ein Unterschied, ob ich den Anlass gebe zu misstrauen, weil ich, sagen wir mal, ja, mal so sage und andere eigentlich nicht wissen, woran sie mit mir sind. Oder weil das, was ich dann tue, Zusage zum Beispiel, nicht verlässlich ist. Ja. Wenn mir das begegnet, dieses Misstrauen, also wenn ich das mitbekomme, was mir jemand sagt, dann ist es dann gut, wenn ich mich prüfe. Ja, so ganz lose an die Jahreslosung angelehnt. Prüft alles. Ja, in dem Fall mich selber. Und zu welchem Ergebnis komme ich dann? Ja, dann gibt es naja auch die Situation, dass ich Menschen gegenüberstehe, die grundsätzlich alle misstrauen. Da wird es dann kompliziert. Paulus stellt klar: Was ich sage, darauf ist Verlass. Also von meiner Seite ist das geklärt. Wenn du jetzt trotzdem ein Problem hast, dann ist es dein Problem, nicht meins. Gott ist mein Zeuge. Und ich bin da hängen geblieben, weil wenn ich Gott als Zeuge für meine Zuverlässigkeit nenne, also jemanden, der alles durchschaut, dann muss ich schon sehr überzeugt sein von dem, dass es so ist. Ich persönlich wäre dabei mir vorsichtiger. Aber dem Paulus, dem nehme ich das ab. Denn bei ihm gehe ich davon aus, dass es nicht auch irgendwie irgend so eine Floskel ist. Es ist nicht eure Generation, es ist die Generation drunter. Ich schwöre. Ja, so als Bekräftigung der eigenen Worte. Bei Paulus glaube ich, dem kaufe ich das komplett ab. Weil ich nicht glaube, dass er sowas einbaut, um sich selbst glaubwürdiger zu machen. Aber er ist von tiefstem Herzen überzeugt ist und vor allem auch tut. Wie ist das bei mir? Glaubwürdig sein, wahrhaftig sein, vertrauenswürdig. Wenn man mir nachsagen kann, ich hatte vorher dieses Beispiel von dem russischen Christen, dann ist es ein hervorragendes Zeugnis für mich und meine Jesus-Nachfolge. Ich sage, Gott ist Wahrheit. Ich sage, Jesus Christus ist Wahrheit. Er ist das Wort, das in diese Welt gesprochen wird, das Gott in diese Welt spricht. Und die Argumentation des Paulus ist scharf, weil Jesus ein klares Ja zu uns hat, ist auch das, was ich sage, klar und eindeutig. Ich stehe auf dem Prüfstand. Ja, mein Glaubenszeugnis steht auf dem Prüfstand und ich muss mich fragen, bin ich auch so klar? Und ich fand es jetzt, was die Frauke vorher erzählt hat. Ja, wenn man mit solchen Situationen konfrontiert werden, also wenn man es live jetzt erleben würde, ja, du warst jetzt danach, das kannst du nur noch auf das, was war, ja, dir das anhören, aber wenn ich selber in so eine Situation reinkomme, komme ich da zu einer Klarheit, zu einem klaren Standpunkt, zu einer Eindeutigkeit? Ja, stehe ich für das, für die Werte, die ich habe und für meinen Glauben ein in der Öffentlichkeit? Ist mein Glaubenszeugnis so klar? Ja. Bin ich klar im Evangelium oder eiere ich rum und versuche mich zu drücken? Ja. Es wird immer, finde ich, dann besonders spannend, wenn ich selber in einer kritischen Situation bin, wenn es für mich selber brenzlig wird. So. Jetzt könnte das im einen oder anderen auch einen unheimlichen Druck aufbauen. Und deswegen sagt Paulus, Gott selbst hat unser Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja? Also durch das Leben mit Jesus, durch die Nachfolge und durch den Geist, den er dir geschenkt hat, hast du die Fähigkeit mitbekommen, das zu tun, dich zu prüfen und entsprechend zu handeln. Ja? Gott schmeißt uns nicht irgendwie in die Nachfolge, sagt jetzt guck, dass du irgendwie klarkommst, sondern er rüstet uns aus. Er gibt uns eine Basis und rüstet uns aus, immer mehr, immer weiter. Und so schreibt Paulus, das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gott als sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Also was fehlt, kommt noch. Was nicht bedeutet, dass ich die Hände in den Schoß legen kann und sage, Jesus, mach mal, ich habe keine Verantwortung. Das ist nicht gemeint, im Gegenteil. Paulus hat uns ja gerade ganz massiv hinterfragt. Es bedeutet, es ist das Ringen. An vielen Stellen wird es dann so, an vielen Stellen wird es so beschrieben, der gute Kampf des Glaubens, der Kampf, der in uns selber stattfindet. Das Ringen, wahrhaftig zu leben. Das Ringen, das ein Ja und ein Nein ist. Gott redet klar und deutlich in diese Welt. Und der Text heute fragt uns, sind mir genauso klar Und das Ganze sagt nicht nur der Paulus. Jesus hat es auch mal ganz schlicht hat gesagt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Und ich bin gut im Lutherdeutsch. Was darüber ist, ist von übel. Ja. Neudeutsch gesagt, alles was drüber hinausgeht, taugt nichts. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke, dass wir in dieser Welt sind und danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Es ist immer wieder spannend, auf was wir durch dein Wort hingewiesen werden. Ja, wo so die Stolperfallen sind und wo so dieses ganz Menschliche uns plötzlich einholt, in uns selber oder von anderen. Jesus Christus, hilf uns immer wieder neu, die Klarheit zu erfassen und in deiner Klarheit zu leben. Wir vertrauen auf dich und auf dein Wort. Amen.